Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und am Mikrofon ist Ferdinand Hauser. Heute berichten wir über die Prager Buchmesse Svět knihy, bei der wieder deutschsprachige Autoren zu Gast sind. Außerdem geht es um den Fußball, denn Slavia Prag hat sich trotz der Ausschreitungen vom Wochenende vorzeitig den Meistertitel gesichert. Und wir stellen Ihnen die Villa Kende in Budweis vor. Zunächst aber die Nachrichten mit Martina Schneiberger. Die Nachrichten.
Eine gemeinsame Erklärung ist beim Gipfel der Bukarest 9 am Mittwochabend in der rumänischen Hauptstadt veröffentlicht worden. Im Dokument heißt es unter anderem, die Verletzung des Luftraums der Ostflanke der NATO durch Russland betone die Notwendigkeit, die Luftabwehr in diesem Teil der NATO zu verstärken. Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel erklärte nach dem Gipfel, die verabschiedete Erklärung habe erneut den Willen bestätigt, die Verpflichtung von Den Haag zu erfüllen, 5% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Laut Pavel wurde zudem die Bereitwilligkeit betont, die Ukraine und die Moldau zu unterstützen. Es sei bekräftigt worden, dass Russland die größte Sicherheitsherausforderung und Drohung für Europa sei und bleiben werde, erklärte der tschechische Staatspräsident. Die Unterstützung für Israel hat sich in Tschechien nach mehr als 2 Jahren Krieg in Gaza nicht grundsätzlich geändert. Dies folgt aus den Erkenntnissen des Herzog-Zentrums für israelische Studien der Prager Karls-Universität. Das Zentrum erforschte in den Jahren 2023 bis 2025 die Haltungen der Tschechen zum Konflikt im Nahen Osten. Die Universität informierte darüber auf ihrer Website. Die israelische Militäroperation Gaza wird von rund 1/3 der Gefragten unterstützt, während ihr etwa 40% nicht zustimmen. Die Menschen halten vor allem die gegenseitige Zusammenarbeit auf der diplomatischen und der Forschungsebene für wichtig. Im Allgemeinen sympathisierten die Tschechen weiterhin eher mit Israel, erklärte Irina Kalhousova von der Karls-Universität. Sie ist Expertin für tschechisch-israelische Beziehungen. Es sei jedoch deutlich, dass insbesondere die jüngere Generation die Art und Weise, wie Israel den Krieg im Gazastreifen für kritischer beurteilt, merkte die Expertin an. Laut Kalhousova stellt die Tschechische Republik jedoch im Vergleich mit den Ergebnissen von Meinungsforschungen in anderen EU-Ländern einen verhältnismäßig spezifischen Fall eines Landes dar, in dem pro-israelische Haltungen weiterhin vorherrschen. Auf dem Prager Messegelände sind am Donnerstag die 31. Internationale Buchmesse und das Literaturfestival Svět knihy eröffnet worden. Unter den Festivalgästen sind der Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah und der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal. Die Schirmherrschaft über der Buchmesse über Herrn Präsident Petr Pavel. Beim Festival trifft er mit dem US-amerikanischen Historiker Timothy Snyder zusammen. Der französische Flötist Merle Metzger hat beim Wettbewerb des Prager Frühlings gesiegt. Er gewann zudem den Preis der Bohuslav Martinů Stiftung für die beste Interpretation der Sonate für Flöte und Klavier. Musikerinnen aus Frankreich belegten auch weitere Plätze. Auf Rang 2 lag Iris Herrero, die außerdem den Zuschauerpreis erhielt. Dritte war Mathilde Alain-Besson. Alle drei spielten Prager Rudolfinum die Partita in A-Moll für Flöte von Johann Sebastian Bach und das Konzert für Flöte und Orchester von Heinrich Feld. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. In Tschechien ist es am Freitag überwiegend bedeckt. Es gibt Regenschauer, am Abend auch Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 15 Grad. In Lagen ab 1000 Metern werden 5 Grad erreicht.
In Prag wurde am Donnerstag die Buchmesse Svět knihy eröffnet. Im Rahmen des Formats Das Buch präsentiert sich dabei bereits zum 19. Mal auch die deutschsprachige Literatur. Über die diesjährigen Gäste und das Programm habe ich mit Tomáš Moravec, dem Pressesprecher des Goethe-Instituts, gesprochen. Die Prager Buchmesse Svět knihy findet dieses Jahr auch wieder statt, wie sollte es anders sein, und wieder auch mit einem deutschsprachigen Programm. Was sind denn die großen Highlights in diesem Jahr? Gibt es so besonders interessante Gäste, die kommen?
Ach ja, es gibt viele Highlights. Immerhin ist es schon das 19. Jahrgang des deutschsprachigen Literaturprogramms Das Buch. Vermutlich der größte Star, der kommt, ist Clemens Meyer, ein in Deutschland wohlbekannter Autor. Bereits 2007 ist sein Buch Als wir träumten erschienen. Die meisten von seinen Werken, beziehungsweise fast alles, was er geschrieben hat, wurde halt nicht ins Tschechische übertragen. Es gibt wirklich nur ein paar sehr kurzen Textschnipsel, würde ich so sagen, die ein paar Studenten herausgegeben haben. Aber ansonsten warten wir jetzt sehnsüchtig auf die Übersetzung von Michaela Škultéty. Es wird nämlich jetzt gleich als anlässlich der Buchmesse das Buch Die Projektoren für den fast den Deutschen Buchpreis 2024 bekommen hat, herausgegeben. Und das wird wirklich eine große Sache sein, weil das ist eigentlich das erste Buch, das man von ihm lesen kann auf Tschechisch.
Clemens Mayer war unlängst ja auch in Tschechien und bei einer Residenz in Karlsbad, oder, wenn ich mich richtig erinnere?
Genau, Clemens Mayer war in Karlsbad im Mai 2025, anlässlich des literarischen Programms Jenseits von Prag, Minout Prahu. Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Brünner Verlag Vietern der Mline, Windmühlen, wenn man so mag, und dem Goethe-Institut. Und es sind insgesamt 12 wirklich sehr gute deutsche Autorinnen und Autoren nach Tschechien gekommen. Ergebnis soll ein Erzählband sein, der dann anlässlich der Frankfurter Buchmesse im Oktober 2026 erscheint. Vor einem Jahr hat Clemens Mayer seine Projektoren, also das berühmte Buch, im Goethe-Institut auf Deutsch vorgestellt. Und jetzt, wirklich nach einem Jahr und einem Tag, kommt er wieder nach Prag, um auch die Übersetzung zu präsentieren.
Wer sind denn die anderen Autoren, die anreisen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz? Gibt es da noch andere interessante Gäste?
Es gibt wirklich, wie gesagt, ganz viele. Ich würde sehr gerne auch zwei Damen aus Österreich aufmerksam machen. Didi Drobner und Johanna Seebauer, beide sind Jahrgang 1988. Beide haben ihre Debütromane jetzt geschrieben und beide waren wirklich sehr, sehr erfolgreich, was die Kritiken in Österreich angeht. Dennoch sind ihre Bücher ziemlich unterschiedlich, aber das, was sie auch verbindet, ist quasi Frage nach einer Identitätssuche. Es geht immer um eine junge Frau, die nach ihrem Platz und Raum in der Gesellschaft oder in der Familie sucht. In dem Fall von Johanna Seebauer geht es darum, halt die Beziehung zu ihrem Vater zu klären. Und bei Didi Drobner, die übrigens in der Slowakei bzw. in Bratislava geboren wurde, geht es um halt ihre Position oder Stelle in einer Gesellschaft. Also in der Slowakei geboren, in Österreich aufgewachsen, mitteleuropäisch fühlend, was ist jetzt die Identität? Also das sind dann Fragen und Themen, junge Frauen und Identitäten, beides wirklich sehr, sehr gut geschrieben.
Wie wählt ihr die Autoren denn immer aus? Was sind so die Kriterien, damit jemand von euch eingeladen wird zu das Buch nach Prag?
Es gibt schon Jahren so ein eingelaufenes Projekt. Also wir setzen vor allem an die Namen, von denen wir wissen, dass sie auch übersetzt werden, sodass wir halt quasi auch was für die tschechische Leserinnen und Leser anbieten können. Im Grunde genommen mussten das aber schon entweder sehr gute Namen aus Österreich, Schweiz oder Deutschland sein, die entweder ein tolles Buch geschrieben haben oder die schon eine ganz große Karriere hinter sich haben, die aber relativ weitgehend unbekannt noch in Tschechien ist. Das war zum Beispiel wieder der Fall von Clemens Mayer.
Die deutschsprachige Literatur war ja auch Gastland bei der Svietknihy bei der Prager Buchmesse und nun ist Tschechien Gastland bei der Frankfurter Buchmesse. Hast du das Gefühl, dass das einen Einfluss darauf hat, wie viel übersetzt wird aus dem Deutschen ins Tschechische und dass es ein gesteigertes Interesse gibt an der deutschsprachigen Literatur?
Ja, bestimmt. Und es funktioniert auch umgekehrt. Also im Goethe-Institut gibt es zum Beispiel Förderungsprogramm, also Übersetzungsförderung. Und wir haben dieses Jahr viel mehr Anfragen bekommen als in den Jahren zuvor. Und wenn wir halt über die deutsch-tschechische Zusammenarbeit sprechen, dann möchte ich gerne auch noch das Programm Wellenwelten erwähnen. Das ist eine Kooperation zwischen dem Goethe-Institut und Tschechia 2026, eben Programm anlässlich des Gastlands von Tschechien auf der Frankfurter Buchmesse. Und da laden wir auch wieder gemeinsam mit Tschechia oder mit dem tschechischen Literaturzentrum sehr viele Gäste auch zu das Buch. Es kommt zum Beispiel Dmitri Kapitelmann, ein bekannter, in der Ukraine geboren, in Deutschland aufgewachsener Autor, der jetzt sein drittes Buch, die russische Spezialitäten, vorstellen wird. Also es passiert da wirklich sehr viel, was den Austausch zwischen Deutschland und Tschechien angeht.
Bei uns geht es nun mit dem Sport weiter. Slavia Prag ist wieder tschechischer Meister geworden. Den Titel sicherten sich die Fußballspieler am Mittwochabend, zwei Runden vor dem Ende der Liga. Martina Schneiberger war fast zusammen.
Am Samstagabend hätten die Spieler von Slavia Prag schon den Titel gewinnen können. Der Sieg war im Slavia-Stadion beim Derby gegen Sparta Prag zum Greifen nahe. Dann eskalierte jedoch die Stimmung bei den Slavia-Fans und mehrere Anhänger des Clubs stürmten den Platz. Am Dienstag wurde der Prager Verein deshalb nicht nur mit einer Geldstrafe belegt, den Zuschauern wurde vorerst auch der Zutritt zum Stadion verboten. Am Mittwochabend setzten sich die Slavia-Spieler nun mit 5:1 gegen Jablonec durch und sicherten sich dadurch vor dem leeren Stadion den Meistertitel. Denn Slavia führt die Ligatabelle mit einem 7-Punkte-Vorsprung vor dem Stadtrivalen Sparta Prag an. Der Slavia-Trainer Jindřich Trpišovský erlebte während der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Jablonec eine Meisterdusche von den Spielern. Das Team gewann mit ihm bereits den 5. Meistertitel.
Wir sind sehr glücklich. Die Saison war kompliziert. In der Champions League verlieren die Spieler immer ein Stück Selbstbewusstsein. Dies müssen sie jedoch überwinden.
Trpišovský erinnerte damit an die erfolglose Teilnahme seines Vereins an der Champions League. Die schwersten Momente erlebte das Prager-Team jedoch in den letzten Tagen. Denn Slavia war zum Abschluss des Prager-Derbys am Samstag gegen Sparta mit 3:2 in Führung, als die wilden Fans den Platz stürmten und mehrere Sparta-Spieler angriffen. Der traurige Slavia-Kapitän Tomáš Holeš sagte in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks:
Das war vermutlich die größte Enttäuschung, die ich jemals im Fußball erlebt habe. In den letzten Tagen war ich wirklich innerlich gebrochen. Es ist ein wenig traurig, dass hier keine Zuschauer sind und dass es keine richtige Feier gibt. Damit haben wir jedoch gerechnet. Ich denke, dass wir den Sieg dennoch genießen werden.
Ähnlich wie Holeš äußerten sich auch weitere Slavia-Spieler. Der Stürmer Lukáš Provo dazu:
Der Sieg ist vor allem für jene Spieler wichtig, die ihren ersten Titel gewonnen haben und bisher nicht so viel wie die anderen erlebt haben. Sie sollten sich über den Meistertitel freuen und nicht über etwas traurig sein, was wir als Spieler nicht beeinflussen konnten. Die Villa Kende in Budweis gilt heutzutage als Kulturdenkmal. Das über 100 Jahre alte Haus hat ein bewegtes Schicksal. Die Mehrheit der Familienmitglieder, die vor dem Zweiten Weltkrieg dort lebten, kam im Konzentrationslager ums Leben. Während des Kriegs wurden die Kellerräume in ein Gefängnis verwandelt. Vor kurzem hat die Stadt das Haus gekauft und vermietet es nun an den Verein Post Bellum für sein Projekt Pamjeť národa. Mehr erfahren Sie von Martina Schneibergova im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Sie hören eine Wiederholung vom Dezember vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Villa Kende befindet sich in der Straße Otakarova in der Nähe des historischen Stadtzentrums von Budweis. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass das Familienhaus aus der Zeit der Ersten Republik stammt. Vojtěch Toms arbeitet für den Verein Post Bellum und ist ein großes Projekt Pamjeť národa. Er kümmert sich derzeit um die Villa Kende. Zu diesem historischen Haus habe er eine besondere Beziehung, schildert Toms gegenüber Radio Prag International.
Ich habe die Villa schon in meiner Kindheit gekannt. Ich stamme aus Budweis. Jeden Tag bin ich an der Villa vorbeigekommen, als ich zur Schule ging. Denn diese befand sich gleich um die Ecke in der Straße Rudolfowska. Damals gab es vor der Villa viele Bäume und Gebüsch. Sie war dahinter kaum zu sehen. Ich habe mich immer gefragt, wer wohl in der geheimnisvollen Villa wohnt. Und etwa 15 Jahre später bekam ich die Gelegenheit, für die Organisation Post Bellum zu arbeiten. Nun kann ich mich als Verwalter um die Villa kümmern.
Vor knapp 2 Jahren kaufte die Stadt Budweis das historische Haus. Derzeit werden dieses und seine Umgebung instand gesetzt. Dabei bietet die Villa jedoch Raum für verschiedene Aktivitäten, wie Vojtěch Toms erzählt.
Wir veranstalten hier Workshops für Grundschulen, weiterführende Schulen und Gymnasien, wobei wir Geschichtswissen vermitteln. Zudem bieten wir Führungen an und organisieren auch Diskussionen und Vorträge zu Themen aus der Vergangenheit und der Gegenwart, die wir für brennend halten. Wir laden beispielsweise Vertreter von Pamjeť národa ein, mit denen wir über die Geschichte der jüdischen Bewohner der Stadt sprechen, die während des Zweiten Weltkriegs ermordet wurden. Und wir installieren Stolpersteine vor den Häusern, in denen diese Menschen vor dem Krieg lebten.
Wojciech Dom sagte, er sei kein studierter Historiker, ihn habe die Geschichte jedoch immer fasziniert. Und er hat eine Gruppe von Menschen zusammengestellt, die sich um die Stolpersteine kümmern, die manchmal etwas vernachlässigt aussehen.
Es gibt in Budweis über 20 Orte, an denen Stolpersteine gelegt worden sind, und wir erweitern die Zahl. Zudem kümmern wir uns um die Steine, damit diese für die Passanten gut sichtbar bleiben. Die Vorbeigehenden werden dadurch an das Schicksal der Menschen erinnert, das hinter jedem Stein steckt.
Mikuláš Zvánovec ist Historiker an der Universität Hradec Králové. Das Gespräch mit ihm entstand im Garten der Villa Kende.
Wir stehen vor der Villa Kende. Wann wurde diese Villa erbaut und für wen? Das war noch nicht für die Familie Kende.
Noch nicht. Also wenn wir uns die Villa von der Stirnseite anschauen, zwischen den Fenstern befindet sich auch die Jahreszahl 1920. Also vor mehr als 100 Jahren wurde hier vom führenden Budweiser Baumeister Josef Hauptvogel diese Villa gebaut für den Inhaber der südböhmischen Autogenwerke, Viktor Konrad. Und diese Signatur direkt in der Mitte, das sind die Initialien, also K bzw. VK, also Viktor Konrad ist hier verewigt als der erste Besitzer dieser Villa.
Und die Familie Kende hat das von ihm gekauft. Irgendwann.
Ziemlich bald, also die Familie Konrad hat sich hier nicht wirklich lange aufgehalten. Wir können spekulieren, ob eventuell wirtschaftliche Gründe dahinter standen. Wir wissen, dass Viktor Konrad eine große Firma hatte in Božič bzw. Borschow. Gegenüber der Bahnstation hatte er seine Autogenwerke, aber musste dann dieses Areal verkaufen. Und er verkaufte auch im Jahre 1923 diese Villa an die Familie Kohn bzw. Kende. Die Familie Kohn waren Inhaber von einer Werkstatt für Federwäsche. Also das war ein traditioneller Betrieb. Die Familie Kohn bzw. Kende lebte in dem Teil Dürnfellern, Suche Vrbne, also quasi hinter dem Hauptbahnhof von Budweis, und hat dann diese Villa angekauft. Also in der Zeit, als diese Villa von dieser Familie gekauft wurde, haben hierher, also das war Josef Kende, seine Frau Helene und ihre drei Kinder. Es waren also die Brüder Rudolf Kende, es war der älteste Sohn, und es waren dann auch noch seine jüngeren Brüder Otto und Erich. Der Rudolf hatte Probleme bei seiner Geburt im Jahre 1910. Angeblich hat er diese Geburtsprobleme nur deshalb überlebt, weil er in einem Ofen erwärmt wurde. Sonst wäre er fast gestorben damals. Er wurde auf diese interessante Art und Weise am Leben gehalten. Aber diese Konsequenzen dieser schwierigen Geburt haben sein Leben beeinflusst. Er war auf einen Rollstuhl angewiesen und gelähmt.
Und die Familie Kende lebte hier bis zum Zweiten Weltkrieg.
Genau, also bis zum Zweiten Weltkrieg lebte hier die Familie Kende, und dann wurde sie deportiert. Als erster wurde der Bruder Otto deportiert, der war in der Zeit Jurist in Prag, und es folgten dann auch die anderen, auch die Eltern, und zwar über Theresienstadt nach Auschwitz. Interessanterweise blieb aber Rudolf Kende in Theresienstadt. Also er ist dieser Deportation von Theresienstadt nach Auschwitz entgangen, dank der Pflege von Anna Skrajnka. Das war eine Mitbewohnerin im Ghetto, die sich des Rudolfs angenommen hat, hat sich um ihn gekümmert und dank ihr ist es gelungen, dass er vom angeblich letzten Transport nach Auschwitz geholt wurde und ist in Theresienstadt verblieben, was ihm wohl auch sein Leben gerettet hatte.
War er der einzige von der Familie, der überlebte?
Es starben beide seine Brüder und es starben seine Eltern. Also in dem Sinne schon, nur so indirekte Verwandte, die haben überlebt. Also seine Cousins zum Beispiel haben die Zeit überstanden, auch durch Flucht in den Übersee. Deshalb haben wir auch Erinnerungen von diesen Verwandten. Die sind auch schon veröffentlicht und da können wir auch eben diese Schicksale auch besser rekonstruieren.
Und er kehrte aus Theresienstadt dann direkt wieder nach Budweis in die Villa seiner Eltern?
Richtig, er kehrte hierher, allerdings, weil sich sein Vater vor dem Zweiten Weltkrieg zur deutschen Nationalität bekannt hat. In der Volkszählung wurde ihm die Villa bzw. ein Teil dieser Villa genommen bzw. enteignet und er lebte dann auf einer anderen Adresse.
Was war in dieser Villa während des Kriegs?
Diese Kriegszeit ist etwas, was diese Villa so gespenstisch macht, denn nachdem die Familie transportiert wurde, ja, natürlich die Villa wurde unter Beschlag genommen. Zuerst saß hier der Budweiser Sicherheitsdienst und später war hier das Amt der Kriminalpolizei. Die Kellerräume der Villa wurden in ein Gefängnis umgebaut. Also in den Kellerräumen sehen wir bis heute so diese typischen Gefängnistüre mit einem Loch, wo das Essen serviert wurde. Und wir wissen auch, dass die Kriminalpolizei hier vor allem wirtschaftliche Verbrechen im Protektorat untersucht hat. Es betraf zum Beispiel den Braumeister von unserer bekannten Budweiser Brauerei, den Oldřich Mischkowski, der im Jahre 1942 hier auch gefangen genommen wurde, weil er angeblich zu Hause die Lebensmittelvorräte angesammelt hatte. Und das war auch dann der Anlass, um auch die Budweiser Brauerei unter eine so zwangshafte Verwaltung zu stellen.
Wie war das Schicksal der Villa dann nach der Machtübernahme durch die Kommunisten nach 1948?
Die Villa hat interessanterweise ein Militärarzt besiedelt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der hat hier auch seine Ordination eingerichtet. Seine Familie hat dieses Haus bis noch vor kurzem inne gehabt. Und erst letztes Jahr, das war Anfang 2024, wurde auf Initiative des Herrn Wladimir Musel, das ist ein Architekt und Restaurator hier von Budweis, dieses Haus auf die Liste der Kulturdenkmäler gesetzt und an die Stadt Budweis verkauft. Ist also somit aus dem Privatbesitz an die Stadt gelangt. Also fast die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Villa im Besitz dieser Arztfamilie.
Und dadurch kann die Villa restauriert und gerettet werden, höchstwahrscheinlich.
Ja, der kulturhistorische und architektonische Wert dieser Villa ist enorm. Davon werden wir uns bald auch überzeugen können. Von außen wirkt die Villa eher schlicht, ist so im historisierenden Stil mit so Jugendstilelementen, aber drinnen wirklich sehr reich verziert, wirklich sehr schön ausgestattet und vor allem im Unterschied zu vielen ähnlichen Villen in Budweis ist sie perfekt erhalten in der Gestalt, wie sie gebaut wurde. Also aktuell verlaufen die Arbeiten zur Instandsetzung dieser Villa, aber gleichzeitig zur Erhaltung dieses Wertes.
Bei der Führung durch die Villa Kende geht es auch in die Kellerräume. Historiker Mikuláš Zvánovec erzählt, im Keller habe es ursprünglich auch eine kleine Wohnung für den Gärtner gegeben.
Der Garten der Villa war auch sehr schön gepflegt und sehr schön eingerichtet. Als hierher die Kriminalpolizei beziehungsweise vorher noch kurz der Sicherheitsdienst diese Villa, also als die sich hier einquartiert haben, haben sie hier im Keller. Aber auch noch oben in weiteren Räumen finden wir auch die Zellen. Ja, also hier im Keller sind es drei Zellen und die Türen von den Zellen sind... Die sind ursprünglich aus jener Zeit. Also
mit diesem kleinen Fensterchen.
Genau, mit den kleinen Fensterchen, wo das Essen so gegeben wurde. Also später in der Nachkriegszeit hat man es so belassen und in diesen Räumen dann Werkstatt oder verschiedene Lager eingerichtet.
Wird auch der Garten irgendwie instand gesetzt oder wiederbelebt?
Also es gibt den Plan, diesen Garten so möglichst seinem ursprünglichen Aussehen so näher zu bringen. Das ist aber ziemlich schwer, weil von der Villa die Pläne fehlen. Also wir können nur vermuten, anhand dessen, was erhalten ist, wie der Garten ursprünglich ausgesehen hat. Es sind hier so verschiedene Säulen oder Stufen erhalten. Wir nehmen an, es stand hier ursprünglich auch ein Brunnen in der Mitte. Und eine Rarität ist hier der Grenzstein. Der ist hierher erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelangt. Wahrscheinlich durch die Familie dieses Arztes, der die Villa bewohnt hat. Der wurde wahrscheinlich vom Berg Schöninger, Kletsch, oder beziehungsweise von der Grenze der ehemaligen Herrschaft Krummau, denn wir sehen da die zwei Buchstaben HC, die genau das symbolisieren. Und der wurde hier wohl ganz eigenwillig gebracht und hier auf den Garten gestellt.
In die Villa Kende lädt deren Verwalter Wojciech Toms vom Verein Postbellum ein. Durch die Eingangshalle geht es in den Salon.
Vítejte vlastně v hlavním salonku, kde můžeme předpokládat, že...
Willkommen im Hauptsalon der Villa. Wir nehmen an, dass die Familie Kende hier ihre Besuche empfangen hat und dass man hier beispielsweise am Nachmittag gemeinsam bei einer Tasse Tee saß. Ein Teil der Originalausstattung ist erhalten. Es gibt hier beispielsweise einen großen Tisch für die Familie, eine Kommode und einen Konferenztisch. Der Raum nebenan diente wahrscheinlich als Arbeitszimmer von Herrn Kende. In den 1920er und 1930er Jahren gehörte die Familie zur höheren Bevölkerungsschicht in Budweis. Wir denken, dass sich im Salon nicht nur Familientreffen, sondern auch Feierlichkeiten abspielten. Herr Kende war Mitglied des Stadtrats. Es kann also sein, dass hier zudem politische Veranstaltungen geführt wurden.
Im Salon der Villa veranstaltet Pamjet Naroda laut Toms jede zweite Woche eine Diskussion oder einen Vortrag.
Den herrlichen Raum nutzen wir ebenso, wenn wir einen speziellen Gast einladen. Zudem finden hier Workshops für Schüler statt. Im Rahmen der Führung durch die Villa wurde im Salon beispielsweise ein Kammerkonzert für die Mäzenen des Internationalen Musikfestivals in Krumau veranstaltet.
Im Erdgeschoss der Villa Kende ist derzeit eine Ausstellung über die Zeitschrift Kleppe installiert. Sie wurde in den Kriegsjahren von der jüdischen Jugend in Budweis geheim herausgegeben.
Und mit diesem Beitrag verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Ich bin Ferdinand Hauser, Nasslischenau und auf Wiederhören aus Prag.